Jesus ist, Josua ist mit dem Volk im neuen Land angekommen. Sie dürfen das Gebiet einnehmen. Das ist das Gebiet, das Mose schon, welches Gott auch schon Mose verheißen hat. Und letzten Sonntag hat Andreas Peter ja über Josua 9 beziehungsweise auch über 10 gepredigt. Und heute machen wir einen Riesenschritt von Kapitel 10 in Kapitel 20. Die Kapitel 11 bis 19, wenn ihr die mal zu Hause nachlesen wollt, die bestehen hauptsächlich aus diesen Eroberungskämpfen. Dort werden die Könige auch genannt, die erobert werden und die Ländereien und die Gebiete. Und dann lesen wir da auch noch von den Auflistungen, welcher Volksstamm welches Land erhält. Wir wollen aber bewusst heute das überspringen und machen weiter bei Josua 20 heute. Und um einfach da noch so ein bisschen Überblick zu geben, Josua 20 und auch Kapitel 21, die bilden eigentlich eine Einheit. Nächsten Sonntag wird Luki Effendi über Josua 21 predigen und wir widmen uns heute dem Kapitel 20. Josua 20 und 21, die geben einen genaueren Überblick über das Leben des Volkes im Land. Und zwar in zwei ganz bestimmten Bereichen. In der Strafjustiz und beim Thema Anbetung. Und zwar basierend wieder auf dem, was Mose schon vorhergesagt hatte oder Gott vor allem auch Mose aufgetragen hat, was sie, wenn sie das Land betreten werden, tun sollen. Auf den ersten Blick, wie vielleicht viele andere Teile aus dem Josua-Buch auch, könnte man den Eindruck gewinnen, dass das jetzt für uns, ich sag mal als neutestamentliche Christen, nicht so viel zu sagen hat. Aber wenn man mal genauer auch wieder hinschaut und sich damit befasst, werden wir hier auch Entscheidendes für uns lernen. Lass uns zusammen Josua 20 lesen. Ich möchte das ganze Kapitel lesen, damit wir einen Überblick bekommen. Josua 20. Die Verse 1. Genau, Josua 20, die Verse 1 bis 9. Wir hören auf das Wort Gottes. Und der Herr redete zu Josua. Rede zu den Söhnen Israel. Bestimmt für euch die Zufluchtsstätte, von denen ich durch Mose zu euch geredet habe, damit dorthin ein Totschläger fliehen kann, der jemand aus Versehen unabsichtlich erschlagen hat. Sie sollen euch als Zuflucht vor dem Bluträcher dienen. Und er soll in eine von diesen Städten fliehen und am Eingang des Stadttores stehen und vor den Ohren der Ältesten jener Stadt seine Sache vorbringen. Und sie sollen ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Ort geben, damit er bei ihnen wohnt. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, dann sollen sie den Totschläger nicht in seine Hand ausliefern. Denn er hat seinen Nächsten unabsichtlich erschlagen und hat ihn vorher nicht gehasst. Und er soll in jener Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat, bis zum Tod des hohen Priesters, der in jenen Tagen sein wird. Dann mag der Totschläger zurückkehren und in seine Stadt und in sein Haus gehen, in die Stadt, aus der er geflohen ist. Und sie heiligten Kadesch in Galiläa auf dem Gebirge Naphtali und Sichem auf dem Gebirge Ephraim und Kirjat Arba, das ist Hebron, auf dem Gebirge Juda. Und jenseits des Jordan, östlich von Jericho, bestimmten sie Bezer in der Wüste, in der Ebene aus dem Stamm Ruben und Ramoth in Gilead aus dem Stamm Gad und Golan in Baschan aus dem Stamm Manasse. Das waren die bestimmten Städte für alle Söhne Israels und für den Fremden, der in ihrer Mitte weilte, dass dorthin jeder fliehen konnte, der jemanden aus Versehen erschlagen hatte, damit er nicht durch die Hand des Bluträchers starb, bevor er vor der Gemeinde gestanden hatte. sehr speziell, dass hier vor allem das Thema der Strafjustiz jetzt so ein Gewicht bekommt, neben dem, dass dann in Kapitel 21 ja die Leviten ihre Stätte bekommen und über die Anbetung Gottes auch noch befunden wird. Und das Kapitel beginnt ja jetzt hier mit diesem Befehl von Gott, Zufluchtsstätte zu benennen. So wie damals Mose das schon angewiesen hat. 6 Stück, 3 im Land Kanaan und 3 jenseits des Jordans, also im Ostjordanland. Und den Hintergrund dieser Idee, dieser 6 Freistädte, die kann man gut nachlesen in 4. Mose 35. Das kannst du zu Hause tun, wenn du das möchtest, in aller Ruhe. Wir lesen dort, dass der sterben soll, der jemand bewusst getötet hat. Denjenigen, der wird mit Mörder betitelt. Und nach 4. Mose 35 ist ein Mörder einer, der einmal aus Hass oder mit Hinterlist oder aus Feindschaft einen anderen umbringt. Und dann ist da der Totschläger dagegen. Der ist jemand, der aus Versehen oder ohne Absicht oder der nicht sein Feind ist und ihm auch nichts Böses antun wollte, einen umbringt. Also da haben wir diese 2, die beide einen Menschen umbringen, der andere aus Hass oder bewusst und der andere aus Versehen. Und diese Totschläger, die aus Versehen jemand umbringen, die bekommen eine Stadt, in die sie fliehen können, dass sie dem Bluträcher entgehen können. Und dann stehen sie dort vor dem Stadttor, die Ältesten kommen dazu und dann dürfen sie ihre Geschichte erzählen, wie das passiert ist. Und dann bleiben sie in dieser Stadt so lange, bis sie vor Gericht standen und bis der Hohepriester, der amtierende Hohepriester des Landes, gestorben war. Ja, etwas seltsam. Warum das Ganze? Warum kommt es hier vor? Gottes Ziel ist damit, die Reinheit und die Heiligkeit im Land sicherzustellen. Gottes Absicht mit dieser Freistadtregelung, die können wir ebenfalls in 4. Mose 35 nachlesen. Da wird es auch deutlich, dass es Gott im Grunde genommen letztlich darum geht, dass im Land, dass das Land nicht geschändet wird, dass es rein ist, dass es heilig ist. 4. Mose 35, die beiden letzten Verse in diesem Kapitel möchte ich kurz vorlesen. Sagt Gott, und schändet das Land nicht, darin ihr wohnt. Denn wer des Blutes schuldig ist, der schändet das Land. Und das Land kann nicht entsühnt werden vom Blut, das darin vergossen wird, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Also ganz kurz nochmal, das ist ein bisschen verschachtelter Satz. Und schändet das Land nicht, darin ihr wohnt. Denn wer des Blutes schuldig ist, der schändet das Land. Und das Land kann nicht entsühnt werden vom Blut, das darin vergossen wird, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Macht das Land nicht unrein, darin ihr wohnt. Darin auch ich wohne, denn ich bin der Herr, der mitten unter den Israeliten wohnt. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit. Die ist natürlich in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft ziemlich aufgehoben, unpopulär auch geworden. Und diese Gesetzmäßigkeit besagt, dass die Schuld eines Menschen durch das Blut dessen beglichen oder wie die Bibel hier das Wort gebraucht, gesühnt werden muss, der diese Schuld begangen hat. Der Bluträcher, der wird ja hier nicht genauer beschrieben, ist also jemand, der dieser Gesetzmäßigkeit folgt. Er handelt nach dieser Gesetzmäßigkeit. Ein vorsätzlicher Mörder war dieser Gesetzmäßigkeit schutzlos ausgeliefert. Aber ein Totschläger war, wenn er in dieser Freistatt sich aufhalte, dieser Gesetzmäßigkeit nicht schutzlos ausgeliefert. Hier baut Gott in die Geschichte vom Volk Israel ein Stück Gnade ein. In der Gesetzmäßigkeit von Gottes Gerechtigkeit und Gericht funkt hier so ganz schräg und quer eine Flamme von Gottes Gnade rein. Wir haben gelesen, dass Gott möchte, dass das Land, in dem er ja auch selber wohnt, rein bleiben soll, nicht geschändet werden soll. Weil es dann unrein wird. Gott ist absolut gerecht und macht mit dem Verfahren über Mörder und Totschläger eine Abstufung, plötzlich einen Unterschied. Er zeigt Gnade. Blut muss durch Blut vergolten werden. Der Totschläger, der es unabsichtlich tut, wird verschont, wird begnadigt. Der Herr gibt, was er verspricht. Die Bibel ist ja eine Geschichte, oder die ganzen Geschichten, die wir in der Bibel lesen, sind eigentlich ja Geschichten der Verheißung und der Erfüllung. Und diese Geschichte, die wir hier lesen, die reiht sich ein in diese Geschichten der Verheißung und Erfüllung. Während die Geschichte ja vom Volk Israel im Alten Testament erzählt wird, wenn man sie am Stück lesen würde, wird sie in großen Teilen sehr dunkel für das Volk sein. Wenig freudig, wenig positiv. Aber es gibt immer wieder solche aufflackernden und ermutigenden Geschichten, wie zum Beispiel die Josua-Geschichte. Die ist weitgehend eigentlich eine ermutigende Geschichte für uns. Und hier in Kapitel 20 sehen wir das komprimiert. Eigentlich eine dunkle Angelegenheit, diese Strafjustiz, unangenehmes Thema, dass der Mörder oder der Blut vergießt, selber mit seinem Blut das wieder gut machen muss. Und dann flammt da so mittendrin diese Städte auf, die Freiheit geben, die einen verschonen. Das ist wie so auch wie eine Gesetzmäßigkeit im Wort Gottes, dass in diese teilweise dunkle Geschichte der Menschheit immer wieder diese Gnade mit hineinfließt. Und deshalb endet der Abschnitt von Kapitel 20 und 21, dann am Ende von Kapitel 21 auch damit, mit diesem Hinweis auf die guten Verheißungen, die der Herr gemacht hat, dass all diese eintrafen. Also wir sehen hier Kapitel 20 und 21 will uns zum einen zeigen, dass Gott das umsetzt, dass der Herr das gibt, was er auch versprochen hat. Und ebenso wie das Volk damals durch die Einhaltung dieser Gebote und dem, was sie hier von Josua auch nochmal neu gesagt bekommen durch Gott, oder durch Gott gesagt bekommen durch Josua, so muss ich es ja sagen, ebenso wie sie dadurch Gott verherrlichen, verherrlichen wir heute Christus, der das auch alles bewirkt hat. Wie Paulus in 2. Korinther 1, Vers 20 sagt, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, hier kommt wieder dieses Prinzip vom Versprechen und Einhalten, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, also in Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. Wenn der Totschläger die Zufluchtsstadt verlässt und wird er vom Rächer dann getötet, ist der Rächer nicht schuldig. Das können wir nachlesen in 4. Mose 35. Verlässt er die Zufluchtsstadt, aber nach dem Tod des hohen Priesters, so wie wir hier in unserem Kapitel lesen, darf der Rächer ihn nicht töten. Wir können also davon ausgehen, dass der Tod des hohen Priesters eine Relevanz hat für den Totschläger. Ich würde so weit gehen und sagen, dass der Tod von dem hohen Priester der Ersatz ist für den Tod des Totschlägers, der es ja eigentlich auch verdient hätte. Oder durch die Gesetzmäßigkeit zumindest mit seinem Blut ja eigentlich bezahlen müsste. Und hier kommt ein nächstes Prinzip, ein nächstes Muster, und zwar der Opferstellvertretung, das Volk von jeher kannte im Kultus, das geopfert wurde, das stellvertretend geopfert wurde, der hohe Priester das ja auch tat, der das sogar fürs ganze Volk einmal im Jahr ein für alle Mal tat. Und während ja natürlich die ganze Geschichte in Josua wirklich im Schwerpunkt die Sache mit dem verheißenen Land ist, kommt aber jetzt hier dieses Prinzip von der Opferstellvertretung doch auch noch in den Fokus und wird auch ein wichtiger Teil der Geschichte von Josua. In Kapitel 21 werden wir nächsten Sonntag hören, dass es Städte für die Leviten gibt, die das Priesteramt begleiten. Überall sollen Leviten im ganzen Land verteilt werden, die ihren priesterlichen Tätigkeiten nachgehen. Überall soll vor allem natürlich die Anbetung Gottes unter dem Volk sichtbar werden und anwesend sein, aber auch natürlich sonstigen gottesdienstlichen Kulte, wie zum Beispiel die Vergebung der Sünden. Und das Volk damals kannte das, für sie war das selbstverständlich. Schuld wird durch Stellvertretung vergeben. So wie das Volk damals durch die Aufgabe und die Rolle der Priester und des hohen Priesters Gott anbetet hat, so verherrlichen wir, wie ich gerade schon gesagt habe, eben auch heute Gott, indem wir auf Christus schauen und ihn wirken lassen. Später wird ja der Prophet Jesaja von dem Kommen des einen sprechen, dass er unsere Sünde zermalmen wird. Jesaja 53. Da kommt einer, der wird die Sünde zermalmen. Die Geschichte von Josua ist eine Geschichte, die auf Jesus Christus hinweist. Das haben wir in verschiedenen Kapiteln zuvor auch schon gesehen. Und hier in Kapitel 20 wird es wieder deutlich. Er ist unser großer hoher Priester, wie Paulus 2. Korinther 1, Vers 20 ja gesagt hat, was immer Gott an Zusagen gemacht hat. In Christus finden sie Erfüllung. Also, hier redet Paulus von dem einen, der die Zusagen erfüllt, die Gott macht. So wie der Totschläger sich wieder frei bewegen durfte, sobald der amtierende hohe Priester gestorben war, so dürfen auch wir, die wir alle Sünder sind, uns wieder frei bewegen, sobald der große hohe Priester gestorben ist. Jesus Christus ist dieser eine große hohe Priester, derjenige, der das ja bereits vollbracht hat, derjenige, der bereits eine stellvertretende Rolle übernommen hat, stellvertretend gesühnt hat, einen Ersatz geliefert hat, indem er sich selbst opferte und die Sünde für ein für alle Mal weggenommen hat. In Hebräer 9, das Kapitel dort im Neuen Testament befasst sich mit dem hohen Priester, und dann lesen wir da in Hebräer 9, Vers 27 bis 28. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Wenn Jesus Christus ein zweites Mal wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde. Diese Stellvertretung ist passiert. Seine Rolle als stellvertretendes Opfer für die Sünde der ganzen Menschheit, haben wir in Hebräer gelesen, das ist passiert, das ist erledigt. Und wenn er jetzt ein zweites Mal kommt, kommt er nur noch zur Errettung für die, die auf ihn warten. Gottes Ziel für die Israeliten im Land war die Reinheit, die Heiligkeit. Und wir können in Josua 20 einmal mehr nachvollziehen, wie Gott seine Versprechen treu wahrmacht und das umsetzt, was er vorhergesagt hat. Und in dieser Opferstellvertretung des Hohenpriesters entdecken wir Jesus Christus im Neuen Testament, der die Sünde der ganzen Menschheit trägt. Und wenn er kommt, kommt er nicht mehr in Bezug auf die Sünde. Es ist vergangen, es ist vollbracht, es ist jetzt da, sondern in Bezug auf die Rettung. Und zwar auf die Rettung für diejenigen, die auf ihn warten. Ich möchte am Ende von der Predigt dich so ein bisschen mit dieser Frage entlassen. Wartest du auf Jesus? Auf Jesus Christus, auf sein zweites Mal kommen? Ist in deinem Herzen diese Sehnsucht nach diesem Kommen da? Und diese Sehnsucht in deinem Herzen kann nur dann da sein, wenn du das, was er in seinem ersten Kommen getan hat, für dich als bedeutsam betrachtest und dich mit hineinnehmen lässt in diese Stellvertretung. Es gilt auch für dich als ein Mensch, der sündig ist, dass auch du mit diesem Leben bezahlen werden musst, bezahlen wirst. Dein Tod wird die Sünde begleichen. Aber wenn du, wie wir hier gehört haben, die Stellvertretung von Jesus für dich beanspruchst und glauben kannst, dass es für dein Leben wahr ist, dann wird für dich in deinem Herzen diese Sehnsucht aufflammen, dass, wenn Jesus wiederkommt, er die Rettung bringt. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, manchmal verdrängen wir, dass wir sündig sind, haben wir gar nicht auf dem Radar, dass wir Dinge tun, Gedanken haben, und auch Dinge aussprechen, die andere verletzen, die deinen Namen in Dreck ziehen, die einfach nicht dementsprechend, was deinem Willen entsprechen. Ja, und wir sitzen hier alle in einem Boot, was das anbelangt. Jeder von uns ist Teil dieser ganzen Menschheit, die dieser Sünde, dieser Macht der Sünde ausgesetzt ist, die dieser Gesetzmäßigkeit folgen muss. Und deshalb ist es umso großartiger, dass du diese Gesetzmäßigkeit ausgehebelt hast, überwunden hast, dass du Gnade geschenkt hast, dass du stellvertretend, ja, diesen Tod am Kreuz gestorben bist, dich geopfert hast, so dass wir frei sein dürfen, dass wir die Stätte verlassen dürfen, in der wir gebunden sind. Herr, wir sind wirklich Menschen, wenn wir an dich glauben, auf dich warten, unsere Hoffnung allein auf dich setzen, an dich glauben, das heißt Vertrauen in deine Person und in die Beziehung zu dir setzen, dass wir dann wirklich diese Freiheit erleben dürfen und nicht mehr gebunden sind unter dieser Macht von der Sünde und vom Tod. Danke für dieses Privileg, für dieses Wunder, das in unserem Leben vielleicht schon passiert ist. Ja, ich möchte dich für alle bitten, die das noch nicht erleben dürften, dass du das in ihnen wirkst. Gib deinen Heiligen Geist und verändere du Herzen. Amen.